Du, und ich sag dir mal eins, meine Aufnahme ist ausgelöst.
Meine Aufnahme läuft auch.
Und ich löse die Stoppuhr aus und die Stoppuhr läuft.
Okay, und wir klatschen ein mit 3, 2, 1.
Nur für Gewinner!
Uli, Uli. Da sind wir.
Hallo und herzlich willkommen. Enthusiastisch, wundervoll, freudig, herzlich willkommen. Denn es ist wieder Zeit für einen neuen Podcast mit Timo Wopp in Kalifornien. Der ja. Mann, den ich auf Elon Musk angesetzt habe. Und hallo Timo.
Ich bin
Timo.
So verdammt nah dran, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Stimme ist noch sehr belegt und sehr trocken, weil ich muss ja nach der letzten Folge einen Besen fressen. Das ist ja das Unangenehme. Ich habe gesagt, wenn ich wirklich London gesagt habe, dann fresse ich einen Besen. Ja. Ich habe in die Aufnahme reingehört. Ich habe wirklich London und nicht New York gesagt. Und jetzt habe ich hier mir den furztrockensten Besen, den man in Kalifornien finden kann, habe ich von der Terrasse runtergeholt, habe den Gärtnern, ich habe den Gärtnern diesen Besen aus der Hand gerissen und habe gesagt, Pause, den muss ich jetzt fressen. Und ich denke mir nur, da weißt du, das ist alles wieder so kleinbürgerlich, ob man nun London sagt, New York sagt, ob man in L.A. ist oder in Sydney, weißt du, das spielt für mich einfach keine Rolle mehr.
Natürlich nicht. Du bist Kosmopolit und wie Andy Möller gesagt hätte, ob New York oder London, Hauptsache Australien.
Oh, schwach. Schwach.
Gott hab ihn selig.
Ein Witz so schwach wie deine Passworte bei Apple. Du, Apple hat mir neulich gesagt, mein Passwort wäre zu schwach. Haben die mir gesagt. Es ist zu schwach, du brauchst ein starkes Passwort, haben die mir
gesagt. Natürlich sagen sie dir das.
Entschuldigung, ich habe keinen Stand. Haben die mir ein starkes Passwort vorgeschlagen. Und sich das auch noch für mich gemerkt. Also das finde ich super. Also
super.
Da vertraue ich denen auch vollkommen.
Ja,
also das
absolut, ist, absolut.
Boah, aber wir sind nicht schwach, wir sind stark, denn wir haben starke Indizes, die sich toll entwickelt haben in den letzten Tagen, Wochen, Monaten. Ich gucke mal ganz kurz auf den DAX, weil wir sind ja ein Wirtschaftspodcast. Der DAX steht heute. Welchen haben wir denn heute? Heute der 14. Mai, Dienstag, 14. Mai, zeigen wir auch relativ zeitnah an der Veröffentlichung. Mhm. Super. Der DAX steht bei 18.716,42 Punkten, hat in den letzten Tagen plus von 3,83% hingelegt. Und auch der Dow Jones sieht super aus. 39.433,51 Punkte. Nicht ganz so stark gestiegen, aber immerhin ein Plus von 1,58%. Ich finde, damit können wir
uns sehen lassen.
Guten Mutes in diesen wunderschönen Podcast starten.
Natürlich. Guten Mutes, denn wir haben jede Menge toller Gewinner. Du hattest auf meinen Randolph Hearst Podcast noch eine Ergänzung gefunden, weil Randolph war natürlich der Großvater von Patty Hearst. Patty Hearst hat ja eine faszinierende, bunte Geschichte.
Ja, Patty Hearst, wirklich, ich habe da noch mal ein bisschen gegoogelt, weil ich dachte mir, ganz ehrlich, wir wurden angeschrieben von einem Dauerhörer, von einem Stammgast bei uns, der gesagt hat, ey Leute, ihr seid so ein bisschen über Patty Hearst rübergegangen, die ist eigentlich super spannend und ich wusste es überhaupt gar nicht. Patty Hearst eben die Tochter von Randall, ne? Ist das richtig? Ich bekomme die immer ein bisschen.
Nein, sie ist die Enkeltochter.
Sie ist die Enkeltochter von William Randolph, genau.
War ihr Großvater.
Ja, wunderbar. Sie ist die Enkeltochter und eben auch natürlich milliardenschwer. Das ist man einfach, wenn man in diese Familie reingeboren worden ist. Die Hearst-Familie, hört euch das nochmal an. Sehr einflussreiche Familie hier in den USA. Und die wurde eben 1974 entführt von einer linksradikalen Gruppe, also der sozusagen der, wenn man so will, der RAF
in
Nordamerika. Ja. Die linksradikale Symbionese Liberation Army, kurz SLA, haben sie entführt, haben Lösegeld verlangt, haben dieses Lösegeld auch bekommen, haben wohl auch einen Teil des Lösegelds unter armen Leuten in San Francisco verteilt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also im Gegensatz zur RAF in Deutschland haben die auch mal ein bisschen was geliefert und ein bisschen was getan. Die haben ja bei uns nur verkackt. Und wurde dann eben, das ist das Spannende, kurze Zeit später, also die haben das Lösegeld entgegengenommen, aber sie hat sich dann der Gruppe angeschlossen.
Ja.
Und hat so ein bisschen mitgemacht, so bei Banküberfällen und bei Raubzügen und so. Die fand das, glaube ich, ganz geil, als Millionärstochter da mal so ein bisschen einzusteigen und wurde dann 1976 zu einer Haftstrafe von 35 Jahren wegen Bankraubs verurteilt. Aber später wurde sie begnadigt, nämlich nur 22 Monate später. Das finde ich ein bisschen schwach. Sie hat 35 Jahre bekommen, 22 Monate später wurde sie schon von Jimmy Carter begnadigt und aus dem Knast rausgeholt und später dann 2001 hob auch noch Präsident Bill Clinton die verbliebene Bewährungsstrafe auf. Aber ich sag mal so, das Lösegeld von den eigenen Eltern und Großeltern zu kassieren und dann bei der Gruppe noch ein bisschen mitzumachen. Sie hat gesagt, sie wurde dort sexuell missbraucht und stand auch unter LSD. Aber das konnte man alles nicht so ganz nachweisen, aber okay. LSD ist, ich finde, sie darf nicht aufgenommen werden an der Leimner Schule der Hoffnungslosigkeit, weil ich finde, sie ist da mit LSD, das ist so wenig glaubwürdig, das ist auch so wenig mitleidserhaschend. Ich habe das Gefühl, die hat da eine gute Zeit gehabt. Und ganz ehrlich, die ist ja anschließend auch noch, und das finde ich das Tolle an Patty Hearst, die ist ja auch noch so ein bisschen Filmstar geworden. Die hat in unfassbar vielen Filmen mitgespielt.
Ja, natürlich.
Vor allem in Komödien von John Waters, zum Beispiel Crybaby, oder auch in seinem Film Serial Mom, Warum lässt Mama das Morden nicht? Da hat Patty Hearst mitgespielt. Nachdem sie,
kannst du mal sehen.
Finde ich super. Das ist so ein bisschen so, als wenn Ulrike Meinhof sich jetzt im Knast irgendwie nicht selbst gerichtet hätte und noch ein bisschen so bei Detlef Buck-Film mitgespielt hätte. Das finde ich ja irgendwie so bei Wir können auch anders oder erst die Arbeit und dann, das passt ja auch irgendwie. Oder sie wäre die Mutter noch gewesen bei Bibi und Tina. Das hätte ich gut gefunden. Also Patty Hearst, das ist auf jeden Fall mal ein bisschen Stockholm-Syndrom auf Ecstasy. Und ich glaube ja, Jan-Philipp Remsma trifft sich mit Thomas Drach immer noch zum Skatkloppen, oder?
Man munkelt solche Sachen.
Man munkelt. Aber im Prinzip, warum lässt Mama das Morden nicht? Ja. Passt ja eigentlich sehr schön zu unserer nächsten Gewinnerin. Wir haben einen kleinen Schwerpunkt auf GewinnerInnen in dieser Folge. Und natürlich, das finde ich super.
Ja, wir sind voller guter GewinnerInnen. Die allererste ist eine Dame, die jetzt auch auf deinem Kontinent, wie ich jetzt mal sagen möchte, ist Kristi Noem.
Super.
Als einzige Politikerin, da muss man wirklich sagen, ein solides Wahlprogramm hat.
Ja.
Hunde erschießen. Das ist eine klare Message. Und viele Menschen im Wedding würden sagen, ja, endlich mal eine Politikerin, die auch was unternimmt.
Ja.
Und du musst auch mal gucken, Timo, wenn alle Hunde erschossen werden und das Fleisch als Delikatessen verwertet wird, dann wäre das doch eine wirksame Maßnahme gegen den Welthunger und Tausende von Kühen wären dankbar.
Absolut. Jetzt bist du sozusagen schon mit einer Schlussfolgerung reingegangen, bevor die meisten Leute da draußen überhaupt wissen, wer ist Kristi Noem?
Ja,
du hast
Details
nur
interessieren mich
ganz grob eingegrenzt, sie ist auf meinem Kontinent, aber sie ist nicht auf meinem Kontinent, sie ist ja auch in meiner neuen Heimat, in meinem neuen Land, sie ist hier in Amerika, sie ist Gouverneurin von South Dakota und wird gerade sozusagen gehandelt als Running Mate von Donald Trump. Und da liegt es natürlich nahe, was war ihr letzter kleiner Skandal? Sie hat ein Buch geschrieben und hat eben, das Buch heißt No Going Back und das kam raus. Und da hat sie eben gesagt, sie hatte eine untrainierbare Hündin, die hieß Cricket. Und weil man die nicht trainieren konnte und weil die anstrengend war und nicht gehorcht hat, dann musste Cricket nicht nur gemaßregelt werden, nein, sie hat Cricket eben erschossen. Und dann wurde sie sozusagen damit konfrontiert. Und hat dann, anstatt zu sagen, ja, das hört sich vielleicht ein bisschen hart an, hat sie gesagt, nee, das ist eigentlich sinnvoll, wenn Hunde nicht reagieren, die zu erschießen. Und Joe Bidens Schäferhund, Commander, der war eben auch bissig, deswegen wurde er sozusagen aus dem Weißen Haus entfernt. Und da hat eben Kristi Noem gesagt, Commander hätte sie auch erschossen. Und das nenne ich einfach mal konsequent.
Ja. Endlich mal eine Politikerin, die nicht zurückrudert. Und was du jetzt noch nicht erwähnt hast, in ihrem Buch wurde noch eine weitere Passage gestrichen.
Wen wollte sie noch erschießen?
Sie wollte niemanden beschießen. Sie hat behauptet, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un getroffen zu haben.
Und, mit einer Shotgun oder einfach nur persönlich zum Handshake? Wie hat sie ihn getroffen?
Einfach persönlich. Hallo, ich bin Kristi, you're Kim Jong-un, let's have a good time. Und
ich dachte, das war ihr nächster Jagdunfall. Das wäre eigentlich ganz gut gewesen.
Das hätte sie wahrscheinlich bei vielen Menschen auf der ganzen Welt sehr, sehr beliebt gemacht. Aber der Moderator hat sie dann gefragt, ob das wirklich wahr ist, ob sie ihn wirklich getroffen hat. Und da sagte sie, naja, ich habe mich mit vielen, vielen Staatsoberhäuptern der ganzen Welt getroffen. Ich bin um die Welt gereist.
Ja.
Und sie ist, also man merkt, sie ist mit alternativen Fakten schon komplett auf Du. Das ist schön. Aber in ihrem Bundesstaat South Dakota, wie wir beide in einem früheren Podcast ausgeführt haben, einer der größten Steuerparadiese, das zweitgrößte Steuerparadies der Welt. Aber darf sie jetzt nicht mehr so viel reisen. Also sie kann wohl noch um die Welt reisen.
Bevor wir das machen, Jim, ich würde noch ganz kurz, einmal finde ich das ganz toll, dass sie sich nicht so sicher ist, ob sie Kim Jong-un getroffen hat. Da sagen wir ganz klar bei Nur für Gewinner, egal ob Pyongyang oder Seoul, irgendwo in Asien wird es schon sein. Also wenn man rumkommt, kommt man rum und dann trifft man eben Leute. Bevor du eigentlich das Schönste verrätst, was sie in ihrem eigenen Bundesstaat nicht mehr machen darf, ein bisschen die Leute in die Historie reinholen, weil wir wollen ja hiervon auch mal, und wir feiern sie so selten, die Gewinnerinnen in diesen in dieser Welt.
Weil wir Männer sind, weil wir einfach, wir haben diese Scheuklappen, das ist schrecklich. Es ist schrecklich, schlimm.
Ja, ja, und ich sag ja seit langem schon, Matriarchat in vollen Zügen genießen, und eben Christy Noam ist wunderbar. Sie hat so tolle Sachen erst gestartet. 2022 zum Beispiel hat sie erfolglos versucht, ein tägliches Gebet an öffentlichen Schulen durchzusetzen. Dann war sie natürlich eine strikte Gegnerin von Schwangerschaftsabbrüchen. Sie sagt auch, Minderjährige, die vergewaltigt werden, dürfen die Schwangerschaft nicht abbrechen, weil sie sagt, ein schlimmes Ereignis darf ja in dieser Geschichte dieser jungen Menschen nicht zum nächsten schlimmen Ereignis führen. Dann South Dakota hatte natürlich die zweithöchste Zahl an Covid-Neuinfektionen, weil auch da Christy Noam vollkommen auf der Linie von Donald Trump war und gesagt hat, wer sich dazu entscheidet, keine Maske zu tragen, der hat Respekt verdient. Und das Beste natürlich, ihre Anti-Drogen-Kampagne gegen Crystal Meth. Da hat sie nämlich die Kampagne gestartet, Meth, we are on it. Sie wollte sagen, wir kümmern uns drum, aber Meth, we are on it heißt,
wir sind drauf.
Und das ist natürlich super.
Ja.
Sie hat auch eine Enkelin, ihre Enkelin ist 2 Jahre alt, und sie hat neulich im Interview auch gesagt, die Enkelin hat auch schon eine Shotgun und einen Pony und ist damit bestens aufs Leben vorbereitet. Aber wegen des Ponys, ne? Nicht wegen der Shotgun. Also da merkt man, sie ist Farmers Tochter durch und durch, und sie trägt eben auch noch die eigentlichen Werte. Wenn man so will, ich möchte nicht vorweggreifen, aber sie trägt im Prinzip amerikanische Leitkultur in die Welt. Das kann man nicht anders sagen.
Natürlich.
Und jetzt kommen wir aber eben zu dem Schönsten, was du gerade schon ankündigen wolltest, wo ich jetzt mal eine ganz kleine Startrampe für gebaut habe.
Ja.
Nämlich, so ein bisschen ist ja ihre Reisefreiheit eingeschränkt in South
richtig.
Dakota.
Ja. Sie darf jetzt nicht mehr überall hin, weil...
Weil
sie halt gerade, die Indianer wollen sie gerade nicht haben.
Die indigene Bevölkerung, so nennt man das mittlerweile in München, aber...
First Nation People, ja, man sagt, das stimmt. Also jedenfalls die Indigenen haben gesagt, nee, weil sie irgendwie auch vorgeworfen hat, gesagt hat, die Indigenen, das sind ja die Hauptdrogenhändler oder irgendwie sowas, ne?
Ja, sie hat so ein bisschen, sie hat die Stammesführer und FührerInnen gegen sich aufgebracht, weil sie gesagt hat, die indigenen Völker eben, sie wird wahrscheinlich, was wird sie gesagt haben, die Rothäute oder so, wie ist ihre Sprachwahl, ich weiß es nicht, aber vor allem die indigenen Stämme in South Dakota, die profitieren von Geschäften mit mexikanischen Drogenkartellen. Und mal ganz ehrlich, das ist einfach den Weißen vorbehalten, von diesen Geschäften zu profitieren. Und außerdem hat sie auch gesagt, die indigene Bevölkerung, gerade in South Dakota, die haben nicht das richtige Mindset, denen sei es vollkommen gleichgültig, ob ihre Kinder erfolgreich werden oder nicht. Und ganz ehrlich, wer nicht will, dass die Kinder erfolgreich werden, weißt du, der lebt noch nicht diesen American Spirit. Der hat es irgendwie, auch wenn er lange hier ist, noch nicht so ganz kapiert, oder?
Nicht das Gewinner-Mindset, da muss man auch mal fragen, ob die wirklich nach Amerika gehören.
Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde aber dieses Konzept, dass sie in dem Bundesstaat, in dem sie gewählt wurde, nicht überall hin darf, ich finde das eigentlich ein ganz geiles Konzept auch für Thüringen und Sachsen. Da stehen ja auch demnächst Wahlen an.
Ja.
Und ich fände es ganz geil, wenn Höcke gewählt wird, aber nicht mehr in Thüringen einreisen darf. Das fände ich ganz, ganz super. Oder wenn, wie heißt der Spitzenkandidat in Sachsen, der sächsischen AfD? Weißt du es?
Nein, ich weiß es nicht. Weißt du es?
Jörg Urban heißt er. Der war sogar mal nicht bei den Grünen, sondern bei so einer grünen Aktion. Nicht bei der grünen alternativen Liste. Aber das fände ich eigentlich ein ganz geiles Konzept, oder? Wenn die sozusagen...
wenn die
da in ihrer Reisefreiheit beschränkt werden. Sie sind gewählt, aber dürfen nicht mehr raus.
Wenn die Ureinwohner sie nicht reinlassen. Genau, die Thüringer zum Beispiel, ist ja auch ein alter germanischer Stamm. Bin sicher, wir finden irgendwo eine Passage bei Björn Höckes Büchern, wo er ihn die beleidigt.
Wolltest du noch zu South Dakota was sagen?
Nö, hab keinen Bock mehr.
Oh, bin ich dir zu sehr in die Parade? Bist du jetzt beleidigt?
Also diese 2 Sioux-Stämme, dass die ihr das Betreten ihres Landes verbieten, damit endet es schon. Kein Gag.
Damit endet es schon.
Nein. Aber wir haben noch weitere riesige Gewinnerin. Wir können einfach.
Ja, aber wir haben die noch. Aber lieber Chin, auch da möchte ich dich bremsen. Du merkst schon, ich möchte viel loswerden. Der ist so genervt. Das ist so super. Es ist so schön, Chin Meyer genervt zu sehen, weil, das muss ich mal kurz erwähnen, das ist der erste Podcast, den ich im Stehen produziere. Also ich stehe und ich merke, es schießt eine ganz andere Energie durch meinen Körper.
Fuchs.
Und ich überroll hier gerade alle. Das liegt aber auch daran, dass ich, weil ich gerade in L.A. bin, unter der Woche so unfassbar wenig spreche, dass ich nur in diesem paar Minuten Podcast mal die Möglichkeit habe, ein bisschen zu senden.
Ah, Warum sprichst du so wenig?
Warum spreche ich so wenig? Ich weiß es auch nicht. Ich habe meine Sprache hier verloren. Ich bin erschlagen von diesem Land und von dieser Schönheit und von den, habe ich dir schon erzählt, von diesen Iglo. Mein Sohn ist ja riesigen Camping-Fan und er sagt, das ist ja toll, hier in L.A. kann man mitten Downtown, kann man super campen. Ja, Straßenzüge voller Iglo-Zelte, ja. Beeindruckt ihn immer wieder, wo ich sage, ja, das ist eben toll, da sind die Amerikaner offen.
Natürlich, da sind
natürlich.
Die.
Aber da wollte ich noch einmal, wo wir da bei den indigenen Völkern Nordamerikas waren und dass die sich da von unserer Freundin ein bisschen, ja, wie soll man sagen, zurückgesetzt fühlen oder diskriminiert fühlen von Christy Noem.
Von Christy.
Und wir gerade über Sachsen und Thüringen gesprochen haben, da möchte ich noch mal ganz kurz eine Sache zu Karl May ein bisschen gerade rücken, weil der natürlich ja auch viel über indigene Völker geschrieben hat Nordamerika. Und da gab es ja eben die Initiative, ich glaube auch von seinem eigenen Verlag, diese Werke mal ein bisschen einzuordnen, sozusagen Vorwort zu schreiben und zu sagen, hey, das muss man mal ein bisschen einordnen, dieses Werk. Und da haben sofort natürlich Leute aus der AfD und eben aus speziellen rechtspopulistischen Bereichen, wobei, was heißt schon Populismus, haben eben gesagt, jetzt wird auch noch vorgeworfen, dass unser Karl May ein Rassist war. So, haben sofort daraus gemacht, der Karl May ist ein Rassist. Alle werfen ihm jetzt vor, der wäre ein Rassist gewesen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Vorwurf an Karl May ist ja nicht, dass seine Werke rassistisch sind. Ja. Das kommt in der Diskussion manchmal so ein bisschen schräg rüber, sondern dass er die Kultur indigener Völker nicht wirklich kannte, weil er eben nie da gewesen ist und sie deswegen falsch dargestellt hat. Also das muss man sich vorstellen, das ist ungefähr so, als würde ein Zugehöriger eines nordamerikanischen indigenen Stammes die Sachsen als unfassbar weltoffenes, tolerantes und gutmütiges Völkchen beschreiben. Da würden wir ja auch sagen, das ist jetzt irgendwie, das ist so ein bisschen schräg. Und wenn der dann auch noch sagt, dass es ja scheißegal ist, ob jetzt Bayern oder Hamburger sind doch irgendwie alles Deutsche, da würden wir auch sagen, das stimmt jetzt nicht so ganz. Und das sollte nur eingeordnet werden. Das wollte ich.
Danke.
Und ich freue mich auf den Shitstorm aus Sachsen und Thüringen.
Ich wollte gerade sagen, ich freue mich schon auf den nächsten Auftritt mit dir in Leipzig. Da werde ich dich erstmal alleine vorschicken. Und wenn den Leuten dann die Eier und die Tomaten ausgegangen sind, dann komme ich auf die Bühne und räume ab.
Aber jetzt sind wir schon wieder bei Karl May. Wir wollten doch hier GewinnerInnen abfeiern in dieser
Podcast-Folge. Ja, du bist derjenige, der immer Männer wieder reinbringt. Ich halte mich hier strikt an die Frauen. Und unsere nächste Riesengewinnerin ist natürlich eine weitere Frau, Charlotte Merz. Die Frau unseres Schutzheiligen Friedrich.
Friedrich. Du, ich dachte ja immer, ich wusste gar nicht, dass der eine Frau hat. Ich dachte immer, Friedrich wäre stockschwul. Aber ist der gar nicht.
Wie kommst du darauf?
War das nicht Friedrich Merz, der immer gesagt hat, scheißegal, was der Papst sagt, ich bin schwul und das ist auch gut so und schmeißt mich doch aus der CDU, aber ich stehe da. Oder habe ich das einer falschen Person zugeordnet?
Das hast du der falschen Person zugeordnet. Nein, Friedrich Merz, ganz im Gegenteil, hat nur gesagt, ich habe nichts gegen Wovereit, ich will nur nicht mit ihm in die Sauna oder irgendwie sowas.
Ja, genau, irgendwie sowas hat er gesagt. Ich glaube, jetzt habe ich es wieder zusammen. Du, ich war da so ein bisschen, ich habe dir erzählt, ich bin hier so ein bisschen sehr auf mich allein gestellt.
Ich mag das schon, es tut dir nicht gut.
Da spielen die Neuronen
verrückt. Dass wir ab und zu, ich möchte auch Geld nehmen für diese Therapie, die ich mit dir mache, dass du quasi die Möglichkeit hast, mal zu sprechen und dich auszubreiten.
Einen nackten Mann kannst du nichts aus der Tasche ziehen, das sage ich dir mal an der Stelle. Aber Charlotte Merz, die Ehefrau von Friedrich, ist in Erscheinung getreten. Charlotte Merz selber ist Juristin, Richterin, Direktorin am Amtsgericht Arnsberg.
Ja.
Und hat Fiete 1980 kennengelernt, 81 schon geheiratet, weil Nachwuchs unterwegs war. Katholikin.
Eine Mussheirat. Ja, sie sind zum Teil Katholiken und zum Teil evangelisch.
Ja, genau.
Aber was irre ist, sie greift einfach auch wirklich durch.
Also das ist es.
Wenn Leute kommen und sich an sie wenden und sagen, Mensch, grüßen Sie mal Ihren Mann. Dann sagt sie, nee, mach ich nicht. Sie verabscheut diese Momente, kann aber inzwischen souverän damit umgehen, sogar so souverän, das finde ich auch beeindruckend. Briefe an ihren Mann landen nach einem kurzen Check ebenfalls direkt im Müll.
Genau, also Briefe, die an ihr Amtsgericht gehen.
Wenn du Briefe
kriegst,
dann guckt deine Frau auch mal kurz drauf
und weg.
Entsorgt ihr alles, gerade Rechnungen.
Wobei, das muss man, Briefe, die ans Amtsgericht gehen, die schmeißt sie in den Müll. Nicht die an die Parteizentrale gehen. Das hat sich schon eingeordnet. Sie ist nur genervt davon, wenn Briefe ankommen, die sozusagen an sie adressiert sind, aber an ihren Mann gerichtet sind. Das findet sie nervig. Und da muss ich ja sagen, das ist Empowerment.
Ja. Das ist Empowerment. Da greift sie durch. Und sie hat ja auch gegen Lutz van der Horst durchgegriffen. Ja. Und das Lutz van der Horst von der Heute-Show, und da muss man natürlich sagen, ja, diese Leute gehören gemaßregelt, wo immer man es tun kann, und das hat sie erfolgreich getan. Möchtest du mal kurz erzählen, was passiert ist, Timo?
Genau, es war ja letzte Woche der CDU-Parteitag und da ist natürlich unser lieber Kollege Lutz van der Horst, Friedrich Merz, mal wieder mit dem Mikrofon hinterhergerannt und hat Fragen gestellt und hat natürlich von Friedrich Merz keine Antworten bekommen. Und irgendwann hat dann der gute Lutz gerufen: Herr Merz, Leitkultur bedeutet doch auch zu antworten, wenn man etwas gefragt wird, oder? Und daraufhin ist Charlotte Merz dazwischen gegangen, hat das Mikrofon von Lutz van der Horst, beziehungsweise den Arm, in dem er das Mikrofon gehalten hatte, nach unten gedrückt. Kann man sich bildlich sehr schön vorstellen. Ja, und hat dann zu unserem ZDF-Mann gesagt: Leitkultur bedeutet als allererstes zu fragen, ob man eine Antwort geben möchte.
Ja, das ist ja in natürlich. der CDU gang und gäbe. Als allererstes wird gefragt: Frau Merkel, möchten Sie eine Antwort geben?
Ja. Sagt sie nein und es hat sich erledigt.
Ja, Thema durch. Das ist doch.
Oder damals Schwarzgeldaffäre Schäuble, ne? Ja. War das nicht mit dem Schreiber und der Spende? 100.000 Mark, glaube ich, damals. 100.000 Mark. Ne? Herr Schäuble, möchten Sie eine Antwort geben? Nein, möchte ich nicht. Da kann man sich diese ganzen Und ich meine ganz ehrlich, das ist doch deutsche Leitkultur. Wenn man irgendwo steht und eine Frage stellen möchte, ich habe noch nie gehört, dass irgendein Interviewer am roten Teppich sagt: Darf ich eine Frage stellen? Die Frage ist doch immer: Möchtest du eine Antwort geben? Oder? Ja, das ist auf jeder Pressekonferenz im Fußball: Herr Tuchel, möchten Sie eine Antwort geben? Nein, möchte ich nicht. Erledigt. Ich meine, die ganzen Skandaluntersuchungsausschüsse, wir haben es gerade schon gesagt, Olaf Scholz, Cum-X. Ja. Affäre. Da fragt man einmal am Anfang: Herr Scholz, möchten Sie eine Antwort geben? Er sagt nein. Und man kann sich man kann das sparen. Und ich meine, sie ist ja Juristin. Sie weiß doch, wovon. Wie oft sitzt sie da im Gericht?
Mordprozesse. Möchten Sie eine Antwort geben? Nein. Thema durch.
Erledigt. Ich gehe sogar so weit, die ganzen Nürnberger Prozesse hätte man sich ja komplett sparen können. Aber wenn man einmal Göring, Albert Speer einmal am Anfang fragen: Möchten Sie eine Antwort geben? Nein. Ja. Erschießen.
Sieg heil. Hä? Ja.
so einfach ist das. Also lustige Geschichte muss ich mal gerade erzählen. Ja. Und da sieht man mal wieder, wie es mit der deutschen Leitkultur aussieht bei der, sag ich mal, durchschnittlichen Bevölkerung. Ich war neulich in Berlin, weil ich ein paar Jobs hatte, war zu Hause, klingelt's an der Tür, Amazon-Bote. Ne? Ich schon so ein Hals. Ne? Ja. Mach die Tür auf. Da fragt er mich einfach: Würden Sie ein Paket für Ihren Nachbarn entgegennehmen? Da habe ich gesagt: Freundchen, habe ich gesagt. Leitkultur heißt immer noch, erstmal zu fragen, ob ich eine Antwort geben möchte. So, habe ich gesagt, das machen wir jetzt schön nochmal. Da habe ich die Tür wieder zugemacht, habe gesagt: Er klingelt bitte nochmal. Ja. Und dann fragt er bitte als erstes, ob ich eine Antwort geben möchte. Da geht der Kopf schüttelnd weg. Der will da mit mir gar nicht. So, und da, weißt du, und da wird eben Integrationsarbeit in Deutschland einem auch so schwer gemacht. Da möchte man jemandem beibringen, was bedeutet Leitkultur. Und Leitkultur bedeutet, als erstes zu fragen: Möchtest du eine Antwort geben? Dann dreht er einfach genervt um und geht zum Nachbarn. Also weißt du, und da stoße ich auch an meine Grenzen. Und ich hatte bisher gute Laune. Und dann schlägt es bei mir aber auch ganz schnell um. Und deswegen sage ich ja: Maßregeln, also wirklich von Charlotte Merz lernen. Ja. Maßregeln, wo man nur Maßregeln kann. Maßregeln.
Und
oder erschießen.
Oder erschießen.
Wem das zu hart ist, ich finde, Lutz hätte auch freiwillig eine Amputation anbieten können von eines Körperteils. Oder wie gesagt, erschießen ist auch hart. Ja, Zunge zum Beispiel.
Ich habe mir amputierte Zunge.
Maßregeln finde ich super.
Mhm. Maßregeln ist toll und auch unser nächster Gewinner. Hat jetzt gerade mit Leitkultur zu tun.
Ah, wunderbar. Du, ich finde das sehr gut. Wir gehen jetzt von den Gewinnerinnen sozusagen doch zum Abschluss dieser Folge wieder über zu den echten Gewinnern. Und das sind ja nach wie vor die Männer.
Ja, das sind Männer. Wobei, wenn man die Gläubiger von René Benko fragt, geht es vermutlich eher um Pussys. Auf jeden Fall René hat sich mit sehr mächtigen Männern verscherzt.
Ja.
Also zum Beispiel die Familie Nahyan. Kennst du die? Familie Nahyan hat sehr viele Söhne, die Regierung von Abu Dhabi dominieren. Und die stieg vergangenes Jahr zur weltweit reichsten Dynastie auf, mit geschätzten Schlappenvermögen von 280 Milliarden Euro. Und dirigiert von Familienmitgliedern steckten die Investmentfirmen des Emirats ihre Ölmilliarden in Energie- wie Technikkonzerne, in vorzeitige Projekte wie den Fußballclub Manchester City oder Modefirmen der Sängerin Rihanna. Ja. Aber man gefällt sich auch bei Reitsport und Falkenjagd, natürlich. Auf das schnöde Geld könnten sie pfeifen und das ist die schlechte Nachricht, heißt es im Spiegel, jedenfalls für Benko. Es gehe der Familie um die Ehre, sagt ein enger Kenner der Geldgeber. Die Scheiß stehen ungern als die Deppen da, die sich übertäupen lassen. Ja. Es sei für sie schlimmer, das Gesicht zu verlieren als das Geld. Benko werde nun wohl mehr Bodyguards benötigen.
Oh ja, aber guck mal. Das finde ich ganz gut. Da drohen ja quasi die Scheichfamilien schon mit dem, was wir hier in der ganzen Podcast-Folge abgefeiert haben.
Natürlich.
Was eigentlich hier in dieser Podcast-Folge über Frauen etabliert wurde. Maßregeln oder erschießen.
Oder erschießen.
Oder freiwillig eine Amputation anbieten eines Körperteils. Finde ich super.
Ja. Apropos Maßregeln. Ja. Hast du mitbekommen, dass schon der zweite Boeing-Whistleblower plötzlich und unerwartet gestorben ist?
Siehst du. Plötzlich unerwartet gestorben, nur weil er Whistleblower war und gegen das System gearbeitet hat. Ich sag mal so, der Unterschied, wie Dinge in Amerika geregelt werden und wie sie in Russland geregelt werden, der Unterschied ist nicht ganz so groß offensichtlich.
Das hätte Daniela Ganser nicht schöner formulieren können.
Das ist so. Ey, mein Lieber, wir sind schon durch. Aber ich finde gut, dass wir am Ende nochmal kurz auf die Männer
Ich möchte ganz am Ende nochmal wirklich auf Riesengewinner kommen, weil wir haben natürlich immer wieder über Hunde geredet. Und wir haben in Deutschland, das wissen die wenigsten, einen neuen Hund. Wir haben Marderhunde. Ich wusste gar nicht, dass es in Deutschland gibt, aber die verbreiten sich hier sehr, sehr stark. Marderhunde, falls du sie nicht kennst, sehen ein bisschen aus, als hätte ein Waschbär eine Nummer mit einer Füchsin geschoben und außerehelichen Nachwuchs gezeugt. Sieht ein bisschen aus, langgestreckter Waschbär. Und diese Tiere kommen aus Ostasien, sind mittlerweile in weiten Teilen Europas verbreitet. Der Mensch hat sie eingeschleppt wegen seines Pelzes. Wurde das Tier im 19. Jahrhundert in der ehemaligen Sowjetunion eingebürgert, aus Pelzfarmen entflohen oder freigelassen sind viele Tiere noch nach Westen gewandert. Und, das ist jetzt das Schöne, in Japan werden diese Tiere verehrt. Sie sollen Glück bringen, denn japanischen Legenden zufolge können Marderhunde ihre Hoden nach Belieben vergrößern und sogar als Werkzeuge benutzen.
Das.
Und da sage ich, Marderhunde haben also durchaus auch das Zeug zum VW-Boss.
Also wie wir diese Sinn. Schleife am Ende hinbekommen haben. In diesem Sinne, ich überlasse dir das Amen.
Möge ein beliebig vergrößerbarer Hoden immer mit euch sein.
Amen.